Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 263. Katrin Seifert vom Control Freak zur Vertrauensführungskraft. Im heutigen Experten-Talk spreche ich mit der erfahrenen Coachin, Trainerin und Autorin Katrin Seifert über die Kunst moderner Führung. Katrin, frühere Managerin bei Procter & Gamble, hat die Performance-Methode entwickelt. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz, um innere Erfolgsbremsen zu lösen und in den natürlichen Flow zu kommen. Gemeinsam beleuchten wir, warum Vertrauen wichtiger ist als Kontrolle, wie man mit schwierigen Chefs souverän umgeht und welche Führungstypen uns im Alltag begegnen. Außerdem sprechen wir über die Angst vieler Führungskräfte vor künstlicher Intelligenz, die Bedeutung von sozialer Kompetenz und ihre Vision einer menschenorientierten, starken Führung der Zukunft.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen. Wieder einmal. Erfolg braucht Verantwortung. Und das ist ein Thema, was uns täglich umtreibt. Und manchmal wird dieser Erfolg, also der persönliche Erfolg, blockiert. Manchmal sogar vom Chef oder von der Chefin. Ich habe eine Expertin heute hier, die darüber berichten kann, weil sie war sehr, sehr lange im Business, 20 Jahre lang im Business, ist NLP-Trainerin, wer nicht weiß, was das ist, neurolinguistische Programmierung, kann dir ganz genau ins Gesicht schauen und deuten, was da passiert, weil sie ist auch Mimik-Resonanz-Trainerin, Missource-Trainerin und ganz viele Dinge. Herzlich willkommen, Katrin Seifert.
Hallo Udo, ich freue mich. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich sehe das an deinem Gesichtsausdruck, dass du dich freust. Genau, hast du das kann ich so weit deuten. Das ist richtig. Du hast ja sehr, sehr lange im Business auch, ich glaube, in internationalen Unternehmen gearbeitet, richtig?
Ja, ich habe meine Karriere nach dem BWL-Studium im Konsumgütermarketing gestartet, war über 10 Jahre bei Procter & Gamble. Also habe richtig.
Procter & Gamble, die machen diese schönen Sachen, die uns Menschen besser aussehen lassen, stimmt das?
Auch und Windeln und Waschmittel, also da gibt es okay,
also was man täglich gebraucht.
Was man halt so braucht.
Was man halt so brauchen kann. Aber das hat dir irgendwann nicht ausgereicht, hast du gesagt, nee, da muss ich raus, ich muss mal selber was machen. Wahrscheinlich, oder? War es so?
Ja, das war so ein bisschen nach der Kinderpause. Ich habe ja 2 mittlerweile erwachsene Söhne, bin ich auch nochmal zurückgegangen und fand das auch alles gut, aber hatte mich in der Zeit schon so ein bisschen mit Trainings und Seminaren selbstständig gemacht und habe gemerkt, dass mich das irgendwie mehr erfüllt und dass es auch irgendwo ein bisschen einfacher in mein Leben zu integrieren war. Und dann bin ich dann nochmal zurück für 2-3 Jahre, aber bin dann eben ausgestiegen und habe mich selbstständig gemacht, genau, als Coach.
Training. Oh, das ist eine sehr gute Entscheidung. Ich habe ja auch vor über 30 Jahren mich für die Selbstständigkeit entschieden und keinen einzigen Tag bereut, weil du bist dein eigener Herr, du bist dein eigener Chef und du hast möglicherweise keinen anderen Chef. Natürlich hast du viele Chefs. Das sind die Kunden, die dir täglich geneigt sind. So hoffe ich. Aber du hast ja ganz viele Dinge gemacht. NLP, Mimikresonanz. Verwendest du heute immer noch diese Techniken in deinen Coachings?
Ja und nein. Also ich verwende keine Technik pur und rein, so wie sie da ist, aber ich vermische mittlerweile ganz viel. Also ich habe jedes Jahr mir immer eine Fortbildung auf die Fahne geschrieben, eine Technik, die ich obendrauf satteln möchte, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass man mit manchen Techniken bis zum gewissen Punkt kommt und dann fehlt ein Stück, dann kommt man nicht mehr weiter. Oder dass bei manchen Leuten manche Dinge auch besser funktionieren als bei anderen. Das heißt also, ich versuche immer den Leuten was zu geben, ihnen zu erklären, was passiert eigentlich im Unterbewusstsein, dann aber auch das auf Emotionsebene aufzulösen und mittlerweile auch auf energetischer Ebene aufzulösen, dass sie sich von einem Thema, was sie belastet, vollständig befreien können und dass sie aber auch ein Thema, was sie brauchen oder eine Ressource, die sie brauchen, vollständig aufsaugen können sozusagen.
stelle das auch immer wieder fest in meinen Business-Coachings. Es geht nicht um Methoden alleine, sondern es geht darum, den Menschen wahrzunehmen und das Werkzeug zu benutzen, was gerade wirklich passend ist, wie den Schraubenschlüssel, den man hat. Und manchmal ist es Mimikresonanz, manchmal ist es auch Hypnose bei mir. Am besten sagt man es gar nicht vorher, weil wenn man die Leute in so einen Zustand führt und die sagen, oh Herr Gast, das war aber so toll, super, was haben Sie da gemacht? Ich sage, das war Hypnose. Wenn ich es Ihnen vorher gesagt hätte, hätten Sie gesagt, um Gottes Willen, nicht mit mir. Ja. Siehst du wahrscheinlich genauso.
Ja, ja, also ich kündige das auch vorher an, in welche Richtung das jetzt irgendwo geht, aber es fließt dann auch einfach, es fragt in dem Moment auch keiner. Die Leute kommen ja, weil sie wissen, dass ich auf verschiedenen Ebenen arbeite und dementsprechend lassen sie sich, glaube ich, auch von vornherein darauf ein.
Ja, und du bist ja auch eine Erfinderin. Das muss man ja auch sagen, ne? Du hast eine Methode erfunden, die es vorher noch nicht gab. Perfluence. Und die Leute sagen, das klingt sehr beeindruckend. Was mag wohl dahinter stecken? Magst du uns mal da mitnehmen? Was ist Perfluence?
Also ich hatte immer so ursprünglich mal das Thema, unbewusste Erfolgsbremsen zu lösen, weil wir uns immer mit irgendwas steht sich jeder selbst im Weg. Also wir wissen theoretisch, wie es geht. Wir haben die Bücher alle gelesen, wie es geht. Aber in der Umsetzung scheitern wir häufig an Glaubenssätzen, an irgendwelchen Bremsen, die in uns sind. Ich habe lange mit diesem Begriff war ich unterwegs und irgendwann wollten die Menschen auch das Bremsen nicht mehr hören. Ich dachte, jetzt kehre ich es endlich mal, wie sich das gehört, ins Positive um. Und das heißt letztendlich, dass ich meine Performance abliefere wie im Flow. Ja, also dass ich nicht mehr kämpfen muss, dass ich viele nicht mehr im Burnout landen muss, dass ich mich nicht fürchterlich stressen muss, sondern wie ich es schaffe, meine Ergebnisse, meine Ziele zu erreichen. Aber trotzdem leicht und im Flow unterwegs zu sein. Und daraus ist dann die Wortkreation Perfluence entstanden.
Da hast du den ganzen Werkzeugkasten zur Verfügung, den du aus deinen systemischen Coachings hast und also NLP und verschiedene Dinge, Mimikresonanz, das gehört alles da rein. Und das ist ein Teil dieser Perfluence-Methode, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, die Methode ist letztendlich, dass ich wirklich erkläre, was bremst jemanden, also was hindert den Flow. Und wir das dann mit NLP, mit teilweise auch noch mit Wingwave, mit Methoden, die auf Emotionsebene arbeiten, auflösen. Und mittlerweile auch habe ich so ein Bioresonanzgerät dabei, sodass ich es auch energetisch auflöse, weil viele Menschen, die zu mir kommen, sind auch viel Führungskräfte, haben häufig auch wirklich schon psychosomatische Beschwerden. Ne? Da gibt es Verspannungen, da gibt es Magenschmerzen, da gibt es Migräne und sowas. Und das kann man eben auch energetisch auf der Körperebene nochmal ganz gut lösen. Dann. Also das heißt, es geht wirklich über verschiedene Ebenen.
Ich stelle das auch fest im Business Coaching. Wie gesagt, nicht nur es geht um Methoden, sondern du bist ja manchmal richtig der Therapeut. Du musst ja Dinge, die aus der Kindheit da irgendwie schiefgelaufen sind, herausholen, um dann erst festzustellen, ja, welche Wege können wir gemeinsam gehen? Wie können wir also deine Bremsen lockern? Und das machst du ja sehr intensiv, glaube ich. Ne?
Ja, das schon. Also natürlich nicht als Therapeut, da gibt es ja auch eine ganz klare Grenze. Ne? Aber ich unterstütze, also viele Menschen haben auch einen Therapeuten und ich arbeite dann mit dem Hand.
Ja, das war der Grund, warum ich noch eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht habe, oder Heilpraktiker-Psychotherapie, um da ein bisschen therapeutischen Hintergrund zu haben. Das ist ja wirklich eine ganz spannende Geschichte. Im Moment bewegt ja viele Menschen eine richtige Angst und die führt zur Bremse, die Angst vor KI. Die sagen, um Gottes Willen, wenn das jetzt, brauche ich mich noch und so. Stellst du das auch bei den Führungskräften fest, dass die irgendwo das Gefühl haben, okay, ich kann damit gar nicht umgehen?
Ja, also weniger Angst, nicht mehr gebraucht zu werden, aber wirklich ja schon die Angst, dem nicht gewachsen zu sein, dass gerade junge Mitarbeitende, die damit aufgewachsen sind, überhaupt mit viel mehr Technik und aufgewachsen sind, ihnen da teilweise ja was vormachen und das führt häufig dazu, ja, dass sie sich eher unsicher fühlen an vielen Stellen, gerade die viel kontrollieren wollen. Und anstatt es zu nutzen und zu sagen, es ist doch toll, dass ich so Menschen in meinem Team habe, die sich damit auskennen, oder ne, ich hole mir die Experten rein, die sich damit auskennen, dieses Loslassen, das fällt vielen wahnsinnig schwer.
Welche Tipps gibst du Menschen, die diese Angst haben, die sagen, ich glaube, ich kann nicht, ich bin gehemmt und ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen kann? Was machst du mit?
Also was wir häufig machen, ist überhaupt erstmal das Gefühl von Vertrauen zu etablieren. Ja, also ne, wie kann ich überhaupt vertrauen? Weil Menschen, die viel mit Angst unterwegs sind, haben häufig wenig Vertrauen. Also die sind auch teilweise mit so Sprüchen groß geworden wie Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, also da gibt es ja auch regelrechte Kontrollfreaks. Ja. Dazu sagen, hier, ne, geh mal zurück, überleg mal, wo hast du denn vertrauen müssen, weil es vielleicht gar nicht anders ging, weil du keine Ahnung hattest von irgendwas und wie ist es dann gut gegangen? Ja, oder wir gehen da rein und schauen, wo spürst du überhaupt Vertrauen in dir, im Körper, das Körpergefühl überhaupt mal wahrzunehmen und dann stückweise ne, zu überlegen, was brauche ich jetzt persönlich, um besser loslassen zu können, um vielleicht jemand anderem zu vertrauen. Und das ist natürlich von Person zu Person sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ja, aber wir arbeiten eigentlich sehr gezielt an dem Thema Vertrauen.
Ja, und das Thema Vertrauen ist ein ganz großes Thema. Nicht nur bei Führungskräften, sondern auch bei Mitarbeitenden, muss man ja einfach sagen. Du hast viele Bücher geschrieben. Ein Buch ist mir da besonders in Erinnerung. Und da geht es um, ja, so ein Thema Spaßbremse Chef. Das fand ich, also es ist sehr humorvoll, dieser Titel, aber es hat einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Denn oft sind ja Mitarbeitende in Unternehmen gehemmt. Die können sie nicht voll entfalten, weil genau das passiert, die Spaßbremse Chef. Das darf sogar auch eine Chefin sein. Wir müssen ja heute immer aufpassen, was wir jetzt gleich verteilen. Das darf auch die Chefin sein, die eine Spaßbremse ist. Was steckt dahinter in diesem Buch?
Ja, also dahinter steckt, ich meine, es gibt ja viele, viele Studien, dass wenn Mitarbeitende kündigen, die verlassen eigentlich nicht das Unternehmen, sondern die verlassen ihren Chef, ihre Chefin, weil das immer der größte Faktor ist, von dem sie sich gestört und behindert
Ja.
fühlen, sozusagen. Und ich hatte auch sehr, sehr viele im Coaching, die gesagt haben, ich halte es nicht mehr aus, ich kündige und ich soll ihnen helfen dabei, sich neu zu bewerben, einen neuen Job zu finden. Und ich habe dann immer gesagt, Moment, ich möchte einen Schritt vorher noch machen. Nämlich, wenn du kündigst, eine Sache hast du nimmst dich selbst mit. Und ich gehe davon aus, ne, dass dein Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter, die sind da, damit du vielleicht auch was lernen kannst. Und es ist gut möglich, und das habe ich ganz oft beobachtet, dass ich in ein anderes Unternehmen gehe und der gleiche Typ wird mir wieder vorgesetzt. Und ich habe immer so den Spruch von Robert Betz im Ohr, der sagte, das sind Arschengel, die begegnen dir so lange, bis du es endlich verstanden hast. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und zu überlegen, ne, wie kann ich besser mit meiner Vorgesetzten, mit meinem Vorgesetzten umgehen, wenn die bestimmte Eigenschaften neben an den Tag legt. Auch mal hinzuschauen, was hat es mit mir zu tun, wie kann ich mich da anders zu aufstellen, weil diese Menschen erinnern uns häufig an irgendjemanden und da ist dann schon das erste Problem. Und daran habe ich mit den Leuten gearbeitet und habe gedacht, okay, es gibt viele Führungsbücher, ne, wie ich gut Mitarbeitende führe. Aber es gibt eigentlich ganz, ganz wenig damit, wie ich mit verschiedenen Cheftypen umgehe. Und dann habe ich geschaut, was ist mir im Coaching so begegnet an Cheftypen. Und das waren dann so 10, die sich da rauskristallisiert haben. Und dann
Bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
Habe ich letztendlich angefangen, ja, mal aufzulisten, was sind das für Menschen, was steckt eigentlich dahinter, was hat das mit mir zu tun, wenn ich so auf diese Menschen reagiere. Was braucht der oder diejenige von mir und wie kann ich es der Person geben, ohne mich total zu verbiegen? Ja, aber das ist ja dann auch so, weil alle mal gesagt haben, wenn ich dem jetzt gebe, was er braucht, dann gebe ich ja klein bei. Und mit diesem Mythos mal aufzuräumen und zu sagen, nein, nein, das ist nicht klein bei, das ist clever, weil du einfach damit das bedrohende Potenzial, was von der Person ausgeht, ruhig stellen kannst.
Ja, das stimmt schon. Wir sehen das im großen Kontext. Ich glaube, es gibt keinen Podcast, an dem ich nicht über einen bestimmten Präsidenten spreche, weil das ist ja auch ein Cheftyp. Und um diesem Cheftyp zu begegnen oder mit ihm umzugehen, muss man ja auch ganz besondere Fähigkeiten haben. Man darf vielleicht bescheidener auftreten in ähnlichen Dingen. Und so wird das bei großen Chefs wahrscheinlich auch sein. Hast du mal so Charakteristika? Was ist so ein typischer Chef? Also A, B, C oder wie auch immer. Was kennzeichnet?
Also ganz, ganz häufig, wir hatten das Thema Vertrauen gerade schon, wir haben ganz, ganz viele Kontrollfreaks und Mikromanager, die sich also wirklich so in die Aufgaben reinbeißen. Das ist ganz häufig bei Führungskräften, die vorher selbst in der Position waren, wo ich dann als Angestellte bin und die meinen Job echt gut kennen. Ja, die können dann ganz, ganz oft nicht loslassen und kontrollieren fast jeden Schritt, den ich mache. Also das ist ein ganz, ganz häufiger Typ. Wir haben aber auch vielleicht so den etwas Nerdigen, ich nenne den so den Emotionslegastheniker, ja, der irgendwie so seine Mitarbeitenden überhaupt nicht spürt. Ja. Wir haben so den Dauer-Challenger, der ständig alle herausfordert, dem irgendwie nichts gut genug ist. Das ist auch ein ganz, ganz häufiger Typ. Wir haben aber auch Charaktere, die sich leicht verzetteln. Also der, ne, die also wirklich überall sind und die dauernd Stress machen irgendwo. Ja. Also das sind so die häufigsten, die immer wieder vorkommen. Und manchmal gibt es aber auch Inkompetente, die einfach, wo man sich fragt, wie die da hingekommen sind, wo sie hingekommen sind.
Ja, das fragt man sich manchmal wirklich, wie die, so ein Chef an die Position. Und das, diese Erfahrung habe ich im eigenen Unternehmen gemacht. Also eine Fachkraft ist nicht gleich eine Führungskraft. Wenn wirklich jemand sehr gut ist im Fachwissen und dann sagst du, Mensch, toll, der müsste jetzt die Werkstatt leiten, die Technikabteilung oder die Marketingabteilung, und plötzlich stellst du fest, dass dieser Mensch ganz überfordert ist, der weiß gar nicht, was er tun soll. Und auch viele verschiedene Seminare helfen da nicht unbedingt, wenn der Typus einfach nicht da ist, diese Bereitschaft. Kann man da was tun oder sollte man da gar nichts tun, wenn die da überhaupt keinen Spaß dran haben, Chef zu sein?
Naja, also natürlich gibt es viele, viele Führungskräfte, Seminare, wie auch immer. Ich finde, man muss was tun. Ja, man muss ihnen beibringen, dass das Führung wirklich eine Aufgabe ist, dass ich auch eine Verantwortung habe. Dafür klar, dass meine Ergebnisse kommen, aber auch dafür, dass meine Mitarbeitenden zufrieden sind und loyal sind, weil das kann sich kein Unternehmen mehr leisten. Wir haben das nicht mehr heute, dass Menschen 30 Jahre im gleichen Unternehmen sitzen. Ja. Und das muss für mich ein ganz, ganz klares Bewertungskriterium auch für Führungskräfte sein, wie gut sie dabei sind, ihre Mitarbeitenden zu halten. Ja. Und dann dementsprechend auch die Sensibilität dafür zu schärfen, wie komme ich jetzt dahin. Ja.
Nun gibt es ja immer so einen klassischen Unterschied. Ich muss ja auch immer aufpassen in jedem Interview, dass wir das also richtig darstellen. Für Chef gibt's Chef, Chefin, Chefende, Schaffende. Okay, das kann man so ein bisschen wie auch immer, meine Güte. Ja, aber jetzt mal aus deiner Erfahrung, gibt es eigentlich spezifische Unterschiede zwischen Männern in der Führung und Frauen in der Führung?
Ganz schwierige Frage. Ja, grundsätzlich sicherlich irgendwo, was das Thema, also was wir häufig haben, ist bei Männern manchmal diesen emotionalen Legastheniker, den ich gerade genannt habe, der kommt häufiger bei Männern vor. Ich muss da echt super vorsichtig sein, aber von
Also wir wollen ja nicht generalisieren, wir wollen ja nur aufzeigen, was es geben kann.
Weil die mehr zielorientiert, zielfokussiert sind, manchmal vielleicht auch gar nicht so merken, wenn beim Mitarbeitenden irgendwie was los ist. Bei den weiblichen Cheftypen habe ich häufiger die Verzettlerin, die so ein bisschen überall ist, die 1000 Ideen hat, die alles mit allem vernetzt, super kreativ ist, wo manchmal einfach auch eine Spur Struktur vielleicht weniger drin ist. Aber alles hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Ne? Sowohl der Fokus als auch das Vernetzte sind natürlich wichtig. Also um das gleich klarzumachen, das soll jetzt keine Wertung sein.
Naja, klar. Aber ist es nicht manchmal auch die Sorge, nicht gut genug zu sein in seiner Führungsrolle, in der Performance?
Ja, aber die, ganz ehrlich, haben alle. Also die haben Männer, die haben Frauen. Ja, die,
ja das wollte ich gerade sagen.
Es äußert sich nur anders. Mhm. Ja. Also bei Männern äußert sich das häufiger in mehr Aggressivität. Ja, also dieses Weggehen und so tun, als wäre ich ganz toll. Und bei Frauen vielleicht eher in mehr Vorsicht, in mehr Versuchen, dass alle an Bord bleiben, dass mich alle mögen. Das ist auch so ein häufiges Muster.
Dass dich alle mögen, ja, okay. Aber das ist, glaube ich, eine Illusion. Das sollte man von vornherein
sich auch nicht das Ziel als Vorgesetzte sein. Also.
Okay. Ja. Wenn jetzt so Menschen auf dich zukommen und sagen, ich brauche mal so ein Training, wie gehst du da genau vor bei denen? Was sind die einzelnen Schritte da, wenn du mit denen zusammenarbeitest?
Also die Schritte sind, wenn es jetzt gerade um das Thema Chef, Chefin geht, ist es häufig erstmal so, dass ich herausarbeite, welches konkrete Verhalten triggert mich. Ja, wo ist irgendwas, was mich stört? Und dann herauszuarbeiten, warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Ja, also was hat das mit mir zu tun? Erinnert mich die Person an jemanden? Ne? Habe ich irgendwo, bin ich viel Kontrolle ausgesetzt gewesen und kann Kontrolle deswegen nicht gut aushalten? Bin ich von meinen Werten her eher strukturiert und ertrage ich den Chaoten nicht so gut? Diese ganzen Themen arbeiten wir dann heraus. Und dann versuchen wir immer, die positive Absicht der Vorgesetzten oder des Vorgesetzten rauszuarbeiten. Warum verhält diese Person sich so? Ja, welchen Nutzen hat sie davon? Also warum verhält sich der Kontrollfreak so, wie er sich verhält? Weil er offensichtlich ja nicht gut Vertrauen abgeben kann. Was muss ich dem also geben? Ich muss ihm irgendwie oder ihren Grund geben, zu vertrauen. Ich muss sie vielleicht auch mit Informationen füttern, damit sie stillhält und das Gefühl hat, ja, das läuft. Ja, und dann arbeiten wir daran, wie kann ich das für mich umsetzbar machen? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich mich kontrolliert fühle und ich möchte eigentlich überhaupt nicht, dass mir ständig jemand reinwuscht, zu sagen, ne, wir nennen das immer Feed the Lion, gibt der Person doch immer mal im wöchentlichen Abstand ein paar Informationen, kurzes Update. Und dann hört sie wahrscheinlich von selbst auf, ständig nachzufragen. Aber wenn du dann zumachst und sagst, nee, von mir erfährst du nichts und ich lass mich nicht kontrollieren, dann verschlimmerst du die Situation. Und wir versuchen so diesen Aspekt rauszuarbeiten. Wie kann ich mich schlauer verhalten, ohne jetzt irgendwie stundenlange Reports zu schreiben, was alles abläuft? Ja, also wirklich mit minimalen Veränderungen letztendlich eine gute Wirkung zu erzielen.
Ich stelle es immer wieder fest in der Praxis, wir sind ja sehr emotionsgesteuert. Ob es beim Autofahren ist oder ähnlich, wir sind sehr ungeduldig geworden. Also die Balance zwischen Wahrnehmen und Werten geht immer in die Richtung Werten. Gleich etwas werten, etwas machen und ähnliches. Chefs geht es wahrscheinlich ähnlich, dann wird sofort und den Mitarbeitenden natürlich auch. Was heißt das schon wieder? Was ist Blödsinn, was der da erzählt hat? Wie kann man das vermeiden? Wie kann man dieses Wahrnehmen mehr in den Fokus stellen als das Werten?
Ich glaube, das sind zwei Dinge, was ich immer sage. Das eine ist wirklich die Person vom Verhalten zu trennen. Ja, zu sagen, jemand verhält sich auf eine bestimmte Art. Ja, er kontrolliert mich jetzt irgendwie gerade. Deswegen ist die Person aber keine schlechte Person, sondern wirklich zu schauen, ne, wodurch kommt eben dieses Verhalten. Das ist so das eine, dass wir nicht gleich die Person abstempeln, sondern immer wieder überlegen, welches Verhalten passt mir gerade nicht. Und das Zweite ist, es hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ja, also ich nehme das nur so wahr, weil das Verhalten, was mich stört, auf meinen Triggerpunkt trifft. Ja, bei anderen ist es nicht so. Dann sagen mir ja viele Mitarbeitende, ja, aber bei anderen verhält sich die Person ganz anders. Ja, das mag ja sein, aber die hat vielleicht auch nicht diesen wunden Punkt wie du. Ja, und wirklich zu sagen, das Verhalten ist nicht gegen mich, sondern derjenige handelt für sich. Wenn ich das verstehe, dass es überhaupt nicht gegen mich gerichtet ist, dann kann ich mehr loslassen und kann entspannter mit der Situation umgehen.
Eine der großen Herausforderungen unserer Zeit oder gerade die für Unternehmen ist einfach, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und gerade in der Rekrutierung der Mitarbeiter haben sich die Dinge geändert. Wenn ich auf die letzten 30 Jahre zurückblicke, dann hast du ein Zeugnis gehabt, dann hast du ein Interview gehabt, dann hat er gesagt, ja, ich arbeite hier und dann war der 10 Jahre oder 12 Jahre oder 15 Jahre bei dir. So, heute ist das anders. Heute sind Mitarbeiter oder Bewerber eher geneigt zu fragen, what's in it for me?
Ja.
Warum soll ich denn überhaupt bei dir anfangen? Und da spielt natürlich auch so etwas wie Spaßbremse Chef eine Rolle. Wie schaffe ich denn ein Klima, wo die Leute sagen, ach Mensch, ich habe Spaß hier bei der Arbeit. Hast du da so den einen oder anderen Tipp oder aus deiner Erfahrung, wie kriegt man das hin als Unternehmen, um zu sagen, ja, jetzt haben wir auch die richtigen Mitarbeiter, die kriegen wir, weil wir das und das machen.
Ja, da gibt's natürlich mittlerweile ganz, ganz viel, was ich anbieten kann an zusätzlichen Benefits etc. Ich finde immer, das Wichtigste ist erstmal, dass die Werte zusammenpassen. Ich glaube, wir achten viel zu wenig darauf, hat die Person, die ich rekrutiere, die gleichen Werte wie ich als Unternehmen. Ja, also wenn ich wirklich viel Kreativität leben will, wenn ich jemanden habe, der viel Freiheit braucht, den kann ich nicht in irgendwelche rigiden Strukturen packen. Also vielleicht bei der Auswahl eben schon schauen, passen unsere Werte irgendwie zusammen? Und dann im Führungskontext natürlich auch immer wieder zu schauen, dass ich Stärken mehr stärke. Wir haben immer noch solche defizitorientierten Personalbeurteilungsdinge. Da werden Mitarbeitergespräche geführt, da stehen drei Stärken, da steht eine Schwäche, die verbessert werden muss. Das Gespräch dreht sich 40 Minuten um diese Schwäche und wie man aus der Schwäche rauskommt. Ne, statt zu sagen, du hast die und die Stärken, die kannst du hier einsetzen, kannst du hier einsetzen, hey, und die Schwäche, die bringen wir irgendwie mal so auf ein erträgliches Maß, mal ganz ehrlich. Also wir bringen eine Schwäche nicht auf 100, von 0 auf 100, ja. Also wir bringen sie vielleicht von unter 0 auf 0, damit sie nicht mehr stört, ja. Also ich glaube, dieser Stärkenfokus, der bringt den meisten Leuten Spaß, ja, zu sagen, hey, das ist gut gelaufen und es ist gut gelaufen, weil du XYZ gemacht hast und nicht nur dieses ist gut gelaufen, Schulterklopfer und jetzt weiter so oder ist gut gelaufen und jetzt musst du aber noch eine Schippe drauflegen. Darauf fahren die Leute meistens dann nicht mehr so ab. Das haben die nämlich meistens eh schon in sich, dass sie wissen, ja, muss ich die nächste Stufe zünden.
Ich gebe dir absolut recht. Ich kenne das, also es ist schon lange zurück. Wenn ich nur an die Mathe-Klausuren oder Mathearbeiten denke, weißt du, da waren immer so viele rote Zeichen, ganz viele rote Zeichen, das nicht richtig und hier, bitte hier für die Begründung und dieses. Und die waren dann auch mit wenig Punkten honoriert, muss ich sagen. Aber das war so deprimierend.
Ja.
Wenn da grüne Pfeile gewesen, Mensch, hast du prima gedacht, gut nachgedacht,
Ja.
dann wäre doch meine Motivation, mich noch mehr anzustrengen beim nächsten Mal doch viel größer gewesen. Aber das ist ja immer noch das, was heute leider so ist, dass wir den Fokus immer auf die Fehler legen, nicht auf die Stärken. Denn ich glaube, wenn wir den Fokus auf die Stärken legen, dann werden die Fehler automatisch weniger Gewicht bekommen.
Das
Also
ist richtig. Ich meine, das heißt natürlich nicht, dass wenn Fehler passieren, dass sie nicht thematisiert werden müssen oder dass wenn irgendwie eine Leistung hinter der Erwartung zurückbleibt, dass das in irgendeiner Form thematisiert werden muss, aber vielleicht nicht das Dauerthema eben sein muss.
naja, und das ist ja so die Bewerbertraining der 90er Jahren, diese Fragen, was sind denn Ihre drei größten Stärken, was sind Ihre drei größten Schwächen? Und dann sind alle Bewerber vorbereitet, was sage ich denn jetzt
Man
bei
ungeduldig.
Schwächen? Was jetzt also meiner Person nicht schadet, ne?
Genau.
Also keiner wird sagen, ich sauf gerne. Ne, das würde er nicht tun. Er würde etwas anderes sagen. Naja, ich fühle mich gut in lustiger Gesellschaft. Oder naja, auch sagen. Du hast ja noch andere Formate, die du anbietest. Ich glaube, du machst auch Kurse, Seminare und ähnliche Dinge. Erzähl uns ein bisschen mal darüber. Wie nimmst du andere mit, andere Unternehmen oder was bietest du da an?
Naja, also weniger Kurse, Seminare, sondern was ich viel mache, sind Workshops in Unternehmen. Das heißt also, wenn jetzt ganze Teams zum Beispiel neue Strategien entwickeln oder als Team mehr zusammenwachsen wollen, dann komme ich im Prinzip rein und höre mir an, wo ist die Zielsetzung, wo kommen die Menschen her und baue im Prinzip diese Workshop-Konzepte zusammen. Das sind aber keine fixen Trainings in dem Sinne, sondern wirklich ganz zielgerichtet 2 Tage Offsite irgendwo. Wie verbringen wir die dann, ja. Und da hängen dann manchmal eben noch Führungskräftetrainings dran, dass ich im Prinzip dann ins Unternehmen gehe und die Führungskräfte einzeln nochmal mit Coachings letztendlich begleite. Oder eben auch, wenn jetzt bestimmte Kompetenzen gefragt sind, vielleicht mal Präsentationstrainings, die mache ich aber auch in-house. Also das heißt, ich werde meistens vom Unternehmen beauftragt, sondern ich habe jetzt keine offenen Seminare in dem Sinne mehr.
Genau. Und wer sollte Präsentationstraining besser machen können als du, als bewährte Moderatorin auf der Bühne, als Keynote-Speakerin? Da kann man doch nur lernen von. Und ich glaube, manche sind da auch so ein bisschen neidisch, wenn sie merken, oh, da ist jemand, der ist viel besser als ich und der kann sich einfach ausdrücken, der redet frei und so. Und dann erstmal diese Angst zu überwinden, überhaupt was zu sagen oder besser zu sein als Führungskraft, oder?
Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade erwähnst, diese Vergleicheritis, die wir haben, ne? Dass wir uns natürlich immer in unseren Schwächen mit den Stärken anderer vergleichen und auch nur da wirklich zu sagen, und das passt übrigens auch wieder in den Führungskräftekontext, ne? Dass also Mitarbeitende sind genauso allergisch auf den Vergleich untereinander übrigens wie so früher in der Familie, wenn die Geschwister untereinander verglichen wurden, da hat auch keiner Hurra geschrien, ne? Also, ja. Die Angst zu nehmen, beziehungsweise zu schauen, okay, worauf kann ich mich denn verlassen? Das ist eine typische Frage, die ich in meinen Präsentationstrainings nach 1 Minute Video den Leuten stelle. Was hat dir besonders gut gefallen? Und die meisten Leute sagen, boah, ich könnte dir jetzt 5 Dinge sagen, die mir nicht gefallen haben, wenn ich mein Video sehe, aber was mir gefallen hat, weiß ich nicht. Und dann ist immer ich lehne mich dann immer zurück im Stuhl und sage so, ich halte das Schweigen aus. Also jetzt, ne, such mal. Ne, da wirklich auch wieder in diesen Fokus zu kommen, in diesen Stärkenfokus.
Aus deiner Expertise als Chef- und Chefin-Kennerin, jetzt mal eine provokative Frage in die Zukunft gerichtet. Ist das Chefmodell überhaupt noch up-to-date? Oder werden wir uns künftig an andere Modelle gewöhnen, wo die Gruppe eher mehr Gewicht bekommt als der Chef, die Chefin? Wie siehst du das? Was kann sich da tun? Was wird sich da tun?
Also die Frage ist ja immer, in welcher Größe von Kontext bin ich unterwegs? Ich glaube, die Startup-Szene lebt uns das ja im Moment eigentlich vor, dass alle mehr oder weniger, es ist alles agil und ne, alle sind irgendwie mehr oder weniger gleich und jeder hat vielleicht eine bestimmte Kompetenz, die er einbringt oder die sie einbringt. Das wird sicherlich auch ja, weniger rigiden Modell gehen. Je größer die Unternehmen und die Konzerne und je internationaler die Verflechtung, glaube ich, brauchst du nach wie vor an den Schnittstellen diesen einen Ansprechpartner, weil das sonst relativ schnell im Chaos endet. Ja. Ob das jetzt zwangsläufig funktional eine Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter sein muss, sei dahingestellt. Es kann auch auf Projektbasis variieren, aber es muss irgendwo jemand sein, der letztendlich wie nannten wir das immer, als Spock, als Single Point of Contact irgendwie fungiert, ja, dass da eben einfach nicht Wahnsinnsverluste durch Kommunikationshiccups irgendwo entstehen.
Also ich nehme das ja so wahr, oder meine Prognose lautet, dass die Sachkompetenz immer mehr in den Hintergrund rücken wird durch automatisierte Methoden, durch KI. Wissen ist kein Engpassfaktor mehr. Allerdings die menschliche Kompetenz, die soziale Kompetenz, die wird immer mehr in den Vordergrund rücken müssen, weil wir müssen diese ganzen Knotenpunkte der Menschen miteinander verbinden. Und dafür brauchen wir wirklich Menschenkenner, Menschenliebhaber, die es schaffen, andere so zu motivieren, dass sie nicht auf der Strecke bleiben. Das
Gut,
kann
ja, das wird sehr, sehr wichtig sein und auch ne, die verschiedenen Generationen zu verstehen. Ja, die Bedürfnisse der Generationen vielleicht hier und da auch mal zu sagen, so, aber das machen wir jetzt doch mal anders. Ja, also auch nicht auf jedes Bedürfnis natürlich eingehen zu müssen, aber da ein Gespür für zu haben, halte ich auch für wichtig. Ist auch ein Riesenkonfliktpotenzial.
Was dürfen wir denn von dir, von deiner Vision noch erwarten? Gibt es Dinge, die du vorhast, konkrete Planung, wo du sagst, also das könnt ihr noch von mir, das ist so mein Fokus. Gibt es ein neues Buch oder ähnliches, ein Projekt, an dem du arbeitest, worauf wir schon gespannt sein dürfen?
Also im Moment bin ich wieder in solch einer Ideensortierphase in der Tat. Ich würde wirklich gerne noch ein paar kompakte Bücher rausbringen, gerade zum Thema für junge Führungskräfte. Also ich merke ja auch immer, die 200 Seiten, die liest kaum noch jemand. Ja, also wird immer zäher, aber wirklich mal ganz pragmatisch. Für junge Führungskräfte, da bin ich gerade dran. Ne? Was sind so die 10 Dinge, wenn ich die beherzige, dann bin ich schon 80% eben auf einem guten Weg. Und ansonsten wirklich mich mehr fokussieren auf diese Workshops in Unternehmen, auf die Moderation dieser Workshops, auf die Vorbereitung der Workshops und auf die Einzelcoachings, weil das nach wie vor mein Futter ist eben auch für die Workshops, weil ich aus diesen einzelnen Situationen diese vielen Informationen rausziehe. Aber ich denke, das nächste Buch ist definitiv das. Und das steht in meinem Kopf auch schon, aber noch nicht auf dem Papier. Und da wage ich jetzt mal keine Prognose
Nee,
abzugeben.
alles klar. Also da dürfen wir gespannt sein. Und wer mehr über dich wissen will, der gibt einfach dieses Stichwort Perfluence ein. Und da
Genau.
findet man www.perfluence.de. Das
Genau.
ist deine Seite. Und man findet dich, wenn man deinen Namen eingibt, Katrin Seifert mit TH am Ende. Dann findet man ganz viel über dich, Videos und ähnliche Dinge. Und demnächst wird man auch ein tolles Video von einem wunderbaren Podcast-Interview zwischen uns beiden finden.
Ja, da freue ich mich sehr besonders drauf.
Ich danke dir sehr für die vielen Informationen, die du uns gegeben hast, liebe
Ich
Katrin.
danke dir, lieber Udo. Dankeschön.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.